Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist schön, dass wir es hier warm haben. Ja, auch wenn es draußen kalt ist, haben wir es hier schön warm. Es ist gut, dass wir noch gute Zeiten haben. Wir wissen, irgendwann mal kommen auch schlechtere Zeiten. Bevor ich mit der eigentlichen Predigt beginne, möchte ich vielleicht eine kurze Wiederholung machen, denn es wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, wenn ich fragen würde, wer kann sich an die letzte Predigt erinnern? Das ist schon ein paar Monate her. Aber vielleicht, wenn ihr ein paar Gedanken hört, so die Zusammenfassung, könnte ich noch erinnern, weil die Predigt heute wird ein bisschen darauf aufbauen. Letztendlich, die letzte Predigt ging darum, es gibt einen wichtigen Bestandteil, den wir am Ende der Zeit brauchen. Und unter anderem kam ein Text vor, das war in Matthäus 24. Matthäus 24, wenn es um die Endzeitrede geht. Und dort Vers 12. Matthäus 24, Vers 12. Und dort lesen wir, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Es ging um die Liebe, wenn ich erinnert. Letztes Mal, wir haben auch Korinther 13 angeschaut. Was ist diese Liebe? Aber vor allem, wenn wir das Wort Liebe anschauen, Liebe ist Liebe heutzutage, aber im Griechischen wissen wir, gibt es ja unterschiedliche Formen von Liebe. Und wir haben festgestellt, diese Liebe, die hier erwähnt wird, ist die Agape-Liebe. Und die Agape-Liebe können welche Menschen haben? Die Menschen, die es von Gott geschenkt bekommen. Denn Agape-Liebe ist die göttliche Liebe. Also ein Mensch, der gegen Gott rebelliert, kann der die Agape-Liebe haben? Nein, weil es ist die Liebe, die von Gott kommt. Und da haben wir festgestellt, okay, die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Die Gesetzlosigkeit in 1. Johannes 3, Vers 4 wird beschrieben mit Sünde. Das heißt, die Sünde nimmt zu, aber die Liebe nimmt ab. Beziehungsweise, sie wird in vielen erkalten, steht da. Wenn etwas erkaltet oder kälter wird, was setzt es voraus, haben wir festgestellt? Wenn es erkaltet, war es vorher warm. Das heißt, eine Liebe, die vorher bestand, wird kälter. Haben wir gesehen? Also letztendlich dreht es sich hier um Gläubige. Vielleicht die Feuer und Flamme für Gott waren, die diese Agape-Liebe halten, aber die Liebe ist kälter geworden. Und das passiert, bevor Jesus wiederkommt. Und was wir uns heute anschauen wollen, beim letzten Mal haben wir dann festgestellt, was wir brauchen, um diese Liebe zu bekommen, ist den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist in Römer 5, Vers 5 gibt uns diese Liebe. Wie wichtig ist es da, um den Heiligen Geist zu bitten, zu flehen, täglich darum zu bitten, dass Gott uns mit dieser Liebe erfüllt. Und heute möchte ich einen anderen Blickwinkel darauf richten, wie wir diese Liebe bekommen können. Denn wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, ohne Liebe bringt es nichts. In 1. Korinther 13 schreibt es Paulus ja ganz deutlich. Und wir wollen es aus einem Blickwinkel von einem anderen Apostel anschauen. Und dieser Apostel, er ist im Gefängnis. Er weiß, er wird bald ableben. Und vielleicht kennt ihr das auch bei anderen Schriftstellern oder wie auch immer, wenn man weiß, in wenigen Tagen ist es zu Ende, dann möchte man doch nochmal das Wichtigste den Menschen mitteilen, die man liebt. Und so hat es auch der Apostel Petrus getan. Im zweiten Brief, wir lesen in Vers 12 bis 14, Kapitel 1, da sagt er nämlich, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Lebenszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Christus Jesus eröffnet hat. Jesus hat es ihm gezeigt, bald steht sein Ende bevor. Und das ist seine letzte Botschaft. Und diese Botschaft findet er so wichtig. Aber das Interessante, bei den Versen 12 und 13 sagt er ja, Obwohl ihr in der Wahrheit fest gegründet seid, steht in Vers 12. Das heißt, der Brief an die Gemeinde, und er weiß, die Gemeindeglieder sind in der Wahrheit fest gegründet. Aber er möchte sie trotzdem an diese Dinge erinnern, steht in Vers 12. Es ist so wichtig, dass er den Gemeindemitgliedern, obwohl sie fest gegründet sind, nochmal an diese Wahrheit erinnern will. Warum? Denn er möchte in Vers 13 euch aufwecken. Er möchte die Gemeindeglieder aufwecken. Ist es nicht etwas, was wir schon seit vielen Jahren auch von der Generalkonferenz immer wieder hören? Wir brauchen eine Erweckung in unserem Leben. Und wie passiert Erweckung? Es gibt verschiedene Ansätze. Und leider muss ich auch immer wieder hören von Gemeindegliedern, die irgendwie dann auf der Suche sind und sagen, wir brauchen was Neues, damit wir Erweckung erleben. Und dann geht es vielleicht in eine Richtung, man denkt sich neue Sachen aus oder denkt sich, alte Lehren sind nicht mehr so wichtig und geht in eine falsche Richtung. Denn Petrus schreibt hier, Erweckung passiert in Vers 13, indem ich euch erinnere. Indem ich wiederhole. Das ist doch mal was Neues. Eigentlich was Altes, aber trotzdem neu. Denn indem wir das, was wir wissen, wiederholen, passiert Erweckung. Und das wollen wir uns genau anschauen, denn im ersten Kapitel ist das Wesentliche beschrieben, was Petrus schreibt. Das Interessante ist, in den nächsten Versen warnt er dann vor allem dann vor falschen Lehren, die in die Gemeinde kommen werden, und vor allem in der Gemeinde. Ja. Und das ist auch wichtig, aber wir wollen uns heute nur mit dem Kapitel 1 beschäftigen. Lass uns zum Beginn die Verse 3 bis 7 lesen. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 7. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt ebenfalls allen Eifer daran und reicht in euren Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren oder Geduld in manchen Übersetzungen, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht oder die Frömmigkeit, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe, Klammer auf, Agape-Liebe. Hier beschreibt uns Petrus, oft werden diese Texte auch die Leiter des Petrus genannt. Ja? Eine Leiter, die wir emporsteigen sollen. Und ich weiß nicht, ob es von euch jemand, ist schon jemand von euch auf eine Leiter geklettert, sage ich mal? Ja. Jeder hat es schon mal, wenn nicht selber, aber trotzdem mal gesehen. Aber wenn man selber auf der Leiter steht, es ist schwierig, wenn man auf der ersten Stufe ist, auf Stufe 3 zu klettern. Ja, wenn man Treppen hochsteigt, dann kann man es, wenn man es eilig hat, so, dann springe ich auf 2 oder 3 Treppen hoch, ja, wenn man es eilig hat und schnell läuft. Aber auf einer Leiter ist es nicht so möglich. Man muss Stufe für Stufe hinaufgehen, damit wir ans Ziel erreichen. Ich denke, das ist auch eine gute Analogie für uns. Wir können nicht mit der ersten Stufe anfangen und am Schluss ankommen und die Mittelschritte auslassen. Wir müssen diesen Weg, den uns hier Christus durch Petrus beschrieben hat, auch erfüllen. Das Interessante ist, in Vers 3 fängt das Ganze so an, dass wir alles bekommen haben. Alle göttliche Kraft wurde uns geschenkt, damit wir so leben können, wie Gott es uns gegeben hat. In der Gottesfurcht. Es gibt also keine Ausreden, wenn wir so hart sagen wollen. Gott hat uns alles gegeben. Wenn es an etwas fehlt, liegt es wenn dann an mir. Aber Gott hat uns alles gegeben. Und wie hat er uns alles gegeben? In Vers 4 steht geschrieben, durch seine kostbaren Verheißungen können wir nämlich göttlicher Natur teilhaftig werden. Durch sein Wort, was er uns gegeben hat, ist es uns möglich, so zu leben, wie er letztendlich es auch in seinem Wort beschrieben hat. Alle Verheißungen sind ja auch Versprechungen, die Gott uns gegeben hat. Man muss sich ja das Ganze so vorstellen, wenn Gott etwas sagt, dann passiert es, oder? Wie war das bei der Schöpfung? Hat Gott etwas gesagt und dann musste erst vielleicht ein Rat sitzen und dann musste vielleicht Baupläne durchgeführt werden und dann kamen Bäume auf oder dann kam die Schöpfung? Nein, Gott sprach und es geschah. Das heißt, Gottes Wort hat Kraft. Und diese Kraft müssen wir in unserem Leben einsetzen. Wie passiert das? Der erste Schritt, der beschrieben ist, ist, dass wir, oft wird beschrieben und man sagt, man fängt mit Glauben an. In Vers 5. Aber ich würde noch einen Punkt vorher erwähnen. Denn Petrus schreibt hier, so setzt ebenfalls allen Eifer an den Glauben. Das heißt, Eifer ist auch wichtig. Auch heutzutage, wenn irgendjemand in weltlichen Regionen, sei es jetzt Wirtschaft, zu Hause, im Sport, Freizeit, was auch immer erreichen will, braucht man Eifer. Weil wenn man nur, heute würde man sagen, vielleicht halbherzig angeht oder nur, dass man es füllt, dazu gerade noch zu erreichen, dann wird man wahrscheinlich nicht der beste Sportler. Man wird nicht die Ziele erreichen, die man erreichen möchte. Wir brauchen auch Eifer in unserem Glaubensleben. Wir müssen alles daran setzen. Und das Schöne, diesen Eifer?
Einen Drang muss man
haben. Einen Drang. Aber was passiert, wenn wir diesen Drang nicht haben? Das Schöne ist, auch diesen Drang kann uns Gott schenken. Erstens der Eifer und dann steht da, wir brauchen Glauben. Die Frage, die sich stellt, ist es, was bedeutet eigentlich richtiger Glaube? Ist Glaube nur das, was wir wissen? Ist Glaube nur etwas Schönes ohne Anstrengung? Glauben wir auch, wenn es geschrieben steht, dass Gott es so erfüllt, auch wenn es jetzt nicht danach aussieht? Es gibt viele Beispiele zu Jesu Lebzeiten, die uns deutlich machen, was wahrer Glaube ist. Es gibt verschiedene Gegebenheiten, wo Jesus immer wie gesagt hat, dein Glaube ist groß, dein Glaube hat dir geholfen. Wo wir lernen können, was wahrer Glaube bedeutet. Und ich denke, ein Gleichnis oder eine Geschichte letztendlich kommt mir da immer in den Sinn. Das ist die Heilung von den Blinden. Als Jesus nicht zu ihm gesagt hat, werde sehend, das hätte er doch machen können, oder? Nein, er machte etwas ganz anderes. Er spuckte in die Erde, machte einen Brei und klebte es ihm auf die Augen. Und dann sollte der Blinde zu einem Teich gehen und sich waschen. Und der Teich, wenn man sich ein bisschen in der Geografie von Jerusalem auskennt, war ein bisschen weiter weg. Das war nicht gleich hier. Jesus hat gespuckt und gleich um die Ecke musste er sich waschen. Nein, er musste schon ein Stückchen gehen. Und wenn wir uns jetzt in die Situation des Blinden hineinversetzen, wie war damals die Grundlage, wenn jemand blind ist? Was haben damals die Leute in Jerusalem von ihm gedacht? Ah, Gleichberechtigung, alles sind gleich, er kann nichts dafür. War das so damals? Nein, genau umgekehrt. Das ist eigentlich der größte Sünder, weil er so zur Welt gekommen ist. Also das ist Katastrophe. Die waren ausgestoßen. Sie durften gar nicht mit den Leuten eigentlich Gemeinschaft haben. Und jetzt, in dieser Situation, er ist ein Ausgestoßener, muss er noch zusätzlich mit Ansehen kann man ja nicht sagen, aber er hat es gefühlt, Jesus steht vor ihm, spuckt in den Boden, macht einen Brei und klebt ihm das auf die Augen. Was hättet ihr gedacht, wenn das jemand zu euch macht? Ja, mehr oder? Unhygienisch. Was soll das denn? Und dann noch, jetzt muss er 1-2 Kilometer noch blind zu dem Teich gehen. Mit, wir würden heute vielleicht sagen, 2 Tomaten auf den Augen. Jeder hat es gesehen. Zusätzlich zu seiner Ausgestoßenheit hat er noch etwas auf den Augen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was für Zurufe er vielleicht bekommen hat. Aber er war fest überzeugt davon, was Jesus gesagt hat. Geh dahin, geh zu diesem Teich, wasche dich und du wirst sehend sein. Er hatte diesen Eifer. Er hatte diesen Wunsch. Ich möchte sehend werden. Und egal, was von außen kam, er hat sich nicht auf die Stimmen von außen konzentriert, sondern auf Jesu Wort. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt beim Glauben. Das, was Jesus sagt, dass wir auf das schauen, was Jesus gesagt hat, dem vertrauen und nicht, was um uns herum passiert. Dann können wir das Ziel auch erreichen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er sehend wurde, aber er wurde sehend. Punkt 1, Glauben. Und ich denke, wichtig ist, der Glaube ist einer der wichtigsten Schritte auf der ersten Stufe dieser Leiter, auf der Stufe des Fortschritts. Es steht ja auch geschrieben, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber wie oft erleben wir, dass viele Gläubige genau an dieser Stufe stehen bleiben und nicht weitergehen? Es ist nicht ausreichend, nur zu glauben und dass der Name in den Gemeindebüchern steht. Es ist wichtig, wie hier geschrieben steht, wir müssen diese Leiter weiterhin gehen. Denn es steht weiter, füge deinem Glauben Tugend hinzu. Die Leiter 2 ist Tugend. Nun, was bedeutet Tugend? Ich denke, vielleicht die jüngeren Leute tun sich schwer bei dem Wort. Was bedeutet das? Weil heutzutage wird es im normalen Sprachgebrauch verwendet, Tugend. Hört es jemand in den Nachrichten immer, oh, die Politiker sind tugendhaft? Hört man nicht? Von daher, was ist Tugend? Wenn man sich letztendlich im Duden nachschaut, kann man folgende Erklärung finden. Sittlich wertvolle Eigenschaft eines Menschen. Man könnte es auch mit Charakterzüge letztendlich beschreiben. Und der nächste Schritt, wenn man Glauben hat, ist, sich diese sittlichen Charakterzüge anzueignen. Und diejenigen, die nach dem ewigen Leben und einer Heimat im Reich Gottes streben, müssen ihr Charaktergebäude, das Fundament, auf die Tugend legen. Und Jesus muss der wichtigste Eckstein sein. Und alle Dinge, die die Seele oder dieses Gebäude verunreinigen, müssen letztendlich aus diesem Geist oder aus der Seele verbannt werden. Wenn Versuchungen kommen, kann man in der Kraft Christi widerstehen. Und die Tugend des makellosen Lammes Gottes muss in unseren Charakter eingewoben werden. Es steht ja geschrieben im Jakobusbrief, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und dann wird der Teufel was? Fliehen. Das heißt, der Teufel kann bezwungen werden durch Jesus Christus. Punkt 1, Glauben. Leiter 2, Tugend. Und dann in Vers 5, nach der Tugend, der nächste Schritt, die Erkenntnis. Jesus sagte selber in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Und erkennen meint jetzt nicht nur dieses wie soll ich sagen, das Wissen über jemanden. Dieses griechische Wort ginosko bedeutet noch viel mehr. Das ist eine Gemeinschaft, eine innerliche Gemeinschaft. Sogar das Wort wird auch dazu benutzt, wo geschrieben steht, Josef erkannte Maria nicht und sie gebar Jesus. Diese enge Beziehung verknüpft auch dieses Wort. Nicht nur ein oberflächliches Wissen, sondern eine tiefe Verbindung. Und auch Jeremia schreibt in Kapitel 9, Verse 22 und 23, ein sehr bekannter Text, Jeremia 9, 22 und 23, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Der menschliche Verstand kann kaum die Breite und Tiefe und Höhe der geistlichen Errungenschaften dessen erfassen, der diese Erkenntnis erlangt. Punkt 3, die Erkenntnis. Und dann in Vers 6 lesen wir, nach der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung, die vierte Stufe auf dem Weg zur Vollendung des Charakters. Und oft, wenn wir Selbstbeherrschung hören, ganz ehrlich, wenn ihr das Wort jetzt hört, an was denkt ihr automatisch? Zu 90% kommt meistens eine Richtung. Wenn wir über Selbstbeherrschung reden, dann reden wir über Essen, oder? Denkt man meistens, ne? Aber Selbstbeherrschung ist ja viel mehr. Das ist ja nicht nur Essen. Selbstbeherrschung müssen wir in vielen Dingen üben. Es gibt eine gute Erklärung, was Selbstbeherrschung ist. Nämlich das Gute in Maßen und das Schlechte noch weniger vermeiden? Gar nicht. In der Welt hat sich dieser Spruch Selbstbeherrschung ein bisschen geändert. Der heißt nämlich nur das Gute in Maßen. Oder beziehungsweise, wenn es in Maßen ist, ist es gut, kann nicht schlecht sein. Ja. Aber hier aus der Bibel lernen wir auch das Gute in Maßen. Wir sollen uns auch nicht mit Guten, bloß weil es schmeckt, ach, diese Birne und jetzt esse ich 3 Kilo Birnen, danach wird es mir auch nicht gut gehen. Aber Selbstbeherrschung geht noch viel weiter. Selbstbeherrschung, wie sieht Selbstbeherrschung nicht nur was Essen oder Appetit angeht, sondern Selbstbeherrschung in der Arbeit? Ich kenne Menschen, die arbeiten von morgens bis abends und dann immer noch. Ja. Oder im Schlaf, dass ich auch genügend Schlaf habe, dass ich das auch richtig ausführe. Punkt 4, die Selbstbeherrschung. Und dann, nach der Selbstbeherrschung, in Vers 6, das standhafte Ausharren bzw. Geduld. Und wie wir am Anfang festgestellt haben, können wir nur Schritt für Schritt die Leiter emporklingen. Was bedeutet, ohne Selbstbeherrschung keine Geduld. Schwester Weiß schreibt es so, für einen unmäßigen Menschen ist es nahezu unmöglich, geduldig zu sein. Und an anderer Stelle schreibt sie, kein ungeduldiger Mann oder keine ungeduldige Frau wird jemals in die Höfe des Himmels kommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere natürlichen Gefühle unser Urteilsvermögen beherrschen. Von daher, wenn man sich manchmal vielleicht die Frage stellt, warum bin ich so oft ungeduldig, kann es vielleicht sein, dass der Punkt auch daran liegt, dass wir die Sprossen vorher schon ein bisschen fehlerhaft emporgeklungen sind. Vielleicht ist es eher das Problem in der Selbstbeherrschung. Von daher, Wenn wir geduldig, wenn wir ein standhaftes Ausharren haben möchten, brauchen wir vorher die Selbstbeherrschung. Denn wenn wir dann diese Geduld Christi haben, ist es ein wesentlicher Bestandteil unseres Charakters, denn dann werden wir auch sanftmütig und demütig, liebevoll, langmütig werden. Wiederholen wir, wir haben Glauben, nach dem Glauben die Tugend, nach der Tugend die Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, die Geduld oder das standhafte Ausharren. Und jetzt, in Vers 6 steht nach dem standhaften Ausharren die Gottesfurcht oder in einigen Übersetzungen steht die Frömmigkeit da. Oder man kann das Wort auch übersetzen mit Gottähnlichkeit. Frömmigkeit ist die Frucht des christlichen Charakters. Und wenn wir am Weinstock bleiben, werden wir auch die Früchte des Geistes tragen. Die Rebe kann von sich selber aus nicht leben. Sie braucht den Weinstock. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine enge und tiefe Verbindung zum Himmel haben. Und dann werden wir auch die Frucht der Frömmigkeit in unserem Leben auch ausleben. Frömmigkeit, der sechste Punkt. Und nach der Frömmigkeit die Bruderliebe. Wie wichtig ist es auch, wir haben schon in der Lektion kurz drüber gesprochen, ist es wichtig, die Gemeinschaft oder die Bruderliebe zu pflegen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich als Kind mich zurückerinnere, eine kurze Zeit lang, als ich in der Gemeinde als Kind war, dann war das damals so, als Teenager, man hatte Freitagabend ein Treffen gehabt, Samstagvormittag ganz normal, Samstagnachmittag gab es auch nochmal ein Treffen. Meistens war es bei uns so, dass die Jugendlichen dann das Programm organisiert haben, am Nachmittag. Und am Sonntag gab es dann auch was. Also mindestens hat man sich jeden zweiten Mal damals zum Fußball getroffen. Die Männer haben Fußball gespielt, die Frauen haben untereinander sich ausgetauscht oder was auch immer. Oder man war zusammen irgendwo grillen, hat was gemacht und die Männer haben dann Fußball gespielt oder was auch immer. Also man hat immer wieder was zusammen gemacht. Heutzutage, die Zeit hat sich geändert, denn heutzutage haben wir einfach weniger Zeit. Zwar hat sich an der Zeit nichts konkret geändert zu damals vor 20, 30 Jahren. Es ist immer noch 365 oder 366 Tage dieses Jahr, ne? Aber irgendwie hat es Satan geschafft, dass wir weniger Zeit haben. Wir sind mehr eingebunden in verschiedene andere Sachen und ich beobachte es auch in verschiedenen Gemeinden. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch ähnlich ist, dass wir dann so beschäftigt sind in der Woche, dass wenn Freitag kommt, man froh ist, dass der Freitag gekommen ist, der Abend gekommen ist, denn man ist so erschöpft von der Arbeit. Gut, man hat sich an Sabbatvormittag gewohnt, man geht Sabbatvormittag in die Gemeinde, aber man ist dann auch froh, wenn die Gemeinde vorbei ist. Nicht deswegen, weil es jetzt schlecht war in der Gemeinde, sondern weil man so kaputt ist. Auch in der Schulzeit, wenn ich mich erinnere, manchmal, ich weiß nicht, wie jetzt momentan aktuell Schule ist, aber damals war ja schon, desto höher man hinaufging in die Schule, desto länger wurden die Tage und man war bis 3 oder 5 Uhr in der Schule. Und man ist so froh, dass man auch nach dem Sabbat nach Hause kommt und sich ausruhen kann, weil man so kaputt ist. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, warum es mit der Bruderliebe auch nicht so ganz funktioniert, weil wir einfach zu kaputt sind. Ja, was wieder unter dem Punkt Selbstbeherrschung, Mäßigkeit fällt. Ne? Also von daher, wir brauchen diese Bruderliebe, denn die Bruderliebe ist der vorletzte Schritt, bevor wir die Agape-Liebe bekommen. Denn im 1. Johannesbrief, Johannes schreibt auch, wir können nicht sagen, wir Gott lieben, aber den Bruder, den wir sehen, lieben wir nicht, obwohl wir ihn sehen, aber Gott sehen wir nicht. Von daher Wenn jemand sagt, er liebt Gott, aber hat Probleme mit seinem Bruder, dann stimmt es mit der Bibel nicht überein. Wir brauchen diese Bruderliebe, wir brauchen Zeit miteinander, denn wie soll man wissen, dass dem Bruder etwas fehlt, dass er vielleicht Gebete braucht? Die meisten Menschen sind zurückgezogen. Und es gibt in vielen Gemeinden Gebetsgruppen oder Gruppen, wo man sich austauscht. Ich brauche Gebete und dann schreibt man und die Leute beten. Aber Fakt ist, dass die wenigsten Menschen auch Mut haben, irgendwo sich zu äußern, zu sagen, bitte betet für mich. Das kann man beispielsweise nur dann empfangen, wenn man persönlichen Kontakt hat mit den Menschen. Und wenn wir nicht wissen, wie die Bedürfnisse in der Gemeinde sind, wie wollen wir einander helfen? Wie wollen wir als Gemeinde wachsen? Von daher, ein wesentlicher Bestandteil, dass wir in der Bruderliebe wachsen, ist Gemeinschaft zu haben. Und der letzte Punkt nach der Bruderliebe ist die Agape-Liebe, die wir brauchen. Die Agape-Liebe, die Christi-Liebe muss unser Herz beherrschen. Und dann wird auch der Friede Gottes in unseren Häusern wohnen. Wenn wir vor Gott mit einem zerbrochenen und zerknirschten Geist kommen, dann werden wir auch dieses Mitgefühl für unsere Geschwister haben. Und wir erinnern uns zurück, 1. Korinther 13, wenn wir diese Liebe nicht haben, dann werden wir sein wie ein klingendes Erz oder wie eine klingende Zimbel, aber nichts auswirken. Denn Paulus schreibt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und Jesus sagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen draußen erkennen, dass wir Jünger Christi sind. Erst dann werden wir dieses Licht sein, wo die anderen sich wünschen, mehr zu erfahren, weil sie das in uns sehen. Denn wenn wir diese Agape-Liebe nicht haben, so wie im 1. Korinther 13 beschrieben steht, es ist hart, aber es ist das, was die Bibel sagt, dann werden wir zu leicht empfunden werden. Denn die Liebe zu haben, ist wichtig. Die Liebe erduldet alles. Sie ist freundlich, sie rühmt sich nicht, sie sucht nicht das Ihre. Und diese Liebe brauchen wir. Und Petrus macht es auch deutlich in Verse 8 und 9. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Kenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Auf der einen Seite sagt Petrus hier, wenn ihr diese Dinge habt und zunehmen, dann werdet ihr nicht unfruchtbar sein, es werden Früchte kommen. Umgekehrt sagt er aber, wenn diese Dinge, die gerade aufgezählt wurden, fehlen, dann sagt er, der ist blind. Und jedes Mal, wenn ich dieses Wort blind höre, erinnert mich das an eine spezifische Gemeinde, die in Offenbarung 3 erwähnt wird. Eine Gemeinde, die blind, nackt und bloß ist. Die Gemeinde in Laodicea. Wem diese Dinge fehlen, der ist blind. Und jetzt kommt das Entscheidende, was zu berücksichtigen ist. Was manchmal vergessen wird, nämlich der Zusatz, und der hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ein Punkt, wenn es uns an diesen Früchten mangelt, an dieser Liebe mangelt, an der Selbstbeherrschung, kann sein, wie Petrus es hier beschreibt, dass wir die Reinigung von unseren früheren Sünden vergessen haben. Was bedeutet das? Hier im Kopf haben wir es drinnen. Jesus hat unsere Schuld vergeben. Ja? Aber hier im Kopf es zu wissen, reicht nicht aus. Es muss hier sein, im Herzen. Deswegen schreibt auch Schwester Weid, wäre es gut, wenn wir täglich darüber nachsinnen würden, sie schreibt eine Stunde sogar, was Jesus für uns getan hat, vor allem die letzten Tage seines Erdenlebens. Und wenn wir das aktiv machen würden, wiederholen, wie Petrus es gesagt hat, wird es eine Veränderung in unserem Leben, in unserem Herzen haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Für diejenigen, die schon mal verliebt waren. Und ich hoffe, das war jeder von uns hier. Ja, auch die jüngeren Leute, die hier hatten vielleicht ein Auge auf jemanden geworfen. So, stellt euch mal vor, ihr seht eine Person, die euch gefällt, wie sich benimmt, nicht nur das Aussehen natürlich. Und das war's. Ihr denkt darüber nicht nach. Ihr habt die Feststellung gemacht, ja, die ist gut. Ihr denkt nicht darüber nach. Nichts, verwendet keinen Gedanken darauf. Glaubt ihr, eure inneren Gefühle würden dann wachsen für die Person, wenn ihr nicht darüber nachdenken würdet? Nein. Spätestens nach 1, 2, 3, 4 Wochen werdet ihr für diese Person gar nichts mehr fühlen. Noch schlimmer wäre es, wenn man sogar etwas Schlechtes über die Person denken würde. Ne? Wie wir hier denken, worüber wir nachsinnen, hat enorme Auswirkungen auf unser Herz und unsere Gefühlslage. Deswegen schreibt auch Schwester Weid und die Bibel letztendlich, wir sollten drüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat, täglich. Und wenn wir diese Wiederholung uns erinnern, täglich, was Jesus für mich persönlich, nicht für die Welt, für mich persönlich getan hat. Denn wenn ich zurückblicke, was Jesus in meinem Leben die Schuld ausgetilgt hat, weil ich habe das und das getan und die Schuld ist groß. Ich glaube nicht, dass es hier jemanden gibt, der sagt, oh, ich habe nur so eine kleine Schuld. Ich habe nichts Böses getan. Ich habe mich vielleicht mal auf den falschen Stuhl gesetzt. Das war alles. Das glaube ich nicht. Wir haben alle etwas Größeres getan. Und wenn wir darüber nachdenken, was Jesus für mich getan hat und das ausgelöscht hat, wird es in mir eine Veränderung verursachen. Und diese Veränderung wird sich dann in diese Leiter auch sichtbar machen. Denn in Verse 10 und 11 steht geschrieben, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, wenn wir diese Dinge tun, schreibt Petrus, werdet ihr, welches Wort kommt als nächstes? Was steht bei euch?
Straucheln.
Nicht?
Straucheln.
Nicht straucheln? Bei mir steht noch ein anderes Wort noch da. Nicht das Wort nicht, sondern niemals zu Fall kommen oder niemals straucheln. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ein Versprechen, was uns Gott gibt. Wenn wir diese tiefe Beziehung mit ihm haben und täglich über das nachdenken, was er für uns getan hat, werden wir, man kann es nur so beschreiben, so wandeln, wie Enoch mit Gott gewandelt ist. Und ich möchte das Ganze schließen mit einer Geschichte, die sich vor vielen Jahren wahrscheinlich so zugetragen hat. Ich kann die Richtigkeit nicht bestätigen. Aber es geht darum, um einen kleinen Jungen, der neu auf eine Schule war. Und die Lehrerin hat bemerkt, dass er anders war als die anderen Kinder. Dieser Junge war freundlich, hat den anderen Schülern auch die Tür aufgehalten und den Lehrern die Tür aufgehalten. Ganz anders als die anderen Kinder, die nur umherrannten, spielten, schreiten und so weiter. Und eines Nachmittags war sie in ihrem Büro oben und schaute auf die Straße und sah den Jungen, wie er nach Hause geht. Und er wurde von anderen Mitschülern, die älter waren, gemobbt. Diese anderen Mitschüler haben ihn geschubst, haben ihn die Bücher runtergeschmissen und so weiter und so fort. Und sie dachte sich, was soll ich jetzt tun? Aber während sie so nachdachte, ging der Junge auch wieder nach Hause. Ein paar Tage später sah sie das gleiche Ergebnis wieder. Und wieder haben diese Jungs diesen kleinen Jungen gemobbt, geschubst, die Bücher runtergeschmissen. Und die Lehrerin dachte sich, jetzt muss ich aber hingehen und ihr helfen. Und sie rannte hin, aber als sie ankam, waren die älteren Mitschüler schon weg und sie traf nur den kleinen Jungen auf. Und dann fragte sie ihn, du sag mal, wie kann es sein, dass du trotzdem, obwohl du so gemobbt wirst, obwohl du so rumgeschubst wirst, so ruhig und freundlich bleibst? Du musst sicherlich einen guten Vater als Vorbild haben. Und der Junge schaute traurig auf den Boden und sagte, wissen Sie, Frau Lehrerin, ich habe keinen Vater mehr, mein Vater ist gestorben. Dann sagte sie, aber dann musst du doch bestimmt eine gute Mutter haben, die dir so als Vorbild dient, dass du es so durchleben kannst. Auch da neigte er sein Haupt und sagte, tut mir leid, aber meine Mutter ist auch gestorben. Und dann fragte sie ihn, aber wie kann es sein, dass du dich so verhältst? Und der kleine Junge erzählte dann seine Lebensgeschichte. Er sagte, wissen Sie, Frau Lehrerin, als ich klein war und mit meinen Eltern noch zusammenlebte, da waren meine Eltern König und Königin eines Landes. Aber dieses Land wurde dann von Rebellen umgeworfen. Die Rebellen nahmen meinen Vater und meine Mutter gefangen. Und es kam der Tag, wo meine Eltern hingerichtet werden sollten. Und ich durfte noch einmal, zum letzten Mal, meine Eltern sehen. Und als ich dann zu meinen Eltern kam, sagte meinem Vater die letzten Worte vor seinem Ableben. Er sagte zu mir, mein Junge, vergiss niemals, dass du der Sohn eines Königs bist und verhalte dich auch so. Und ich denke, wenn uns das bewusst wird, dass auch wir Söhne, Töchter eines Königs sind, sollten wir nie vergessen, dass wir uns auch so verhalten sollen. Und nur Gott allein kann uns da helfen, dass wir uns so verhalten. Wir müssen nicht alleine das durchleben. Das Wissen, wie wir uns verhalten, ist gut. Aber nur Gott allein kann in uns diese Veränderung bewirken. Nur er allein kann diese Frucht zum Wachsen bringen. Nur er allein kann uns helfen, diese Leiter emporzugehen, damit am Ende die Menschen sagen, das sind Jünger Christi, denn ich habe die Liebe, die göttliche Liebe in ihnen gesehen. Und möge Gott uns dabei helfen. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, Herr, wir kommen jetzt zu dir, schwach wie wir sind, und wollen dir als erstes danken, dass du uns dein Wort, deine Verheißung gegeben hast, dass in deinem Wort Kraft steckt, dass wir durch dein Wort, durch deine Verheißungen, deiner göttlichen Natur teilhaftig werden können, dass du und dadurch in uns wirken kannst. Herr, du siehst jeden von uns, du kennst jedes Herz und du weißt jeden von uns, was uns bedrückt, welche Herausforderungen wir haben, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir kämpfen, Herr. Wie wir gerade gesungen haben, du bist ein lebendiger Fels und du möchtest, dass wir unser Haus auf deinen Felsen bauen, dass wir fest gegründet sind. Hilf uns, Herr, dass wir diese Leiter, die wir heute studiert haben, dass wir Stufe und Stufe emporheben, dass wir stärker und stärker werden, dass wir Frucht tragen in unserem Leben und dass wir, Herr, niemals, niemals vergessen, was du für uns getan hast und tust, dass es nicht nur ein Wissen in unserem Kopf ist, sondern dass dieses Wissen Frucht trägt in unserem Herzen. Denn dann, du hast gesagt, Liebe erzeugt Liebe. Und wenn wir auf deine Liebe schauen, die uns du geschenkt hast, wird unsere Liebe ständig wachsen. Wir werden näher zu dir kommen, wir werden auch zu jedem Opfer bereit werden. Hilf uns, Herr, denn wie du gesagt hast, ohne dich können wir nichts tun. Aber mit dir ist alles möglich. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.